Attention. Das ist Olympia Fast Daily bei sportradio360.de. Die euphorische Berichterstattung aus unserem Basislager im Münchner Hasenbergl. Rasende Abfahrer in Garmisch. Treffsichere Biathletinnen in Ruhpolding. Deutschlands Eishockeyspieler auf dem Weg zur nächsten Medaille im altehrwürdigen, wie wohl längst baufälligen Eisstadt. Was? Die Spiele finden gar nicht in München statt? Wer zum Teufel... Und wo jetzt? Peking? Im Winter? Im Ernst? Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily. Jetzt.
Okay, Herrschaften, heute ein bisschen später, aber aus gutem Grund, weil wir dann am Ende hören, Lukas Zara vom Standard, den haben wir erst spät erreicht. Aber zuerst war wieder Kaiser dran und heute wirklich pickepacke volles Programm, worüber wir natürlich nicht reden werden, ist das Rodeln aus bekannten Gründen.
Tag 2 der Medaillenentscheidungen in Peking. Wir erreichen Sebastian Kaiser vor einem Laptop. Sei ehrlich, Sebastian, was läuft gerade?
Da läuft Dynamo Dresden gegen FC Hansa Rostock in der zweiten Liga.
Und es läuft nicht so, wie du dir das vorgestellt hast.
Überhaupt nicht, es steht 0-3 nach 13 Minuten und da dachte ich, dann können wir auch jetzt gleich reden.
Apropos.
Skispringer abgestürzt, Dynamo abgestürzt, da ja, Eisschnellläufer abgestürzt.
Da ja, dazu kommen wir gleich, aber jetzt pass mal auf.
Ich habe
heute Vormittag mal ein bisschen durchgezappt und habe unabsichtlicherweise einen Blick auf die Tabelle der dritten Liga gesehen und der SC Magdeburg, das ist ja Wahnsinn.
Erster FC Magdeburg ist Handball.
Ah, okay. Gutierst du das? Freust du dich auf die Magdeburg in Liga 2 oder tut das dem Dresdner schon ein bisschen weh, diese Dominanz?
Nein. Das tut dem Dresdner überhaupt nicht weh. Also ich freue mich da total über jede Mannschaft aus dem Osten, die wieder irgendwie ein bisschen nach oben kommt und die irgendwie ein bisschen im Fokus des Profifußballs wieder steht. Und Magdeburg war ja vor 2-3 Jahren schon mal oben für ein Jahr in der zweiten Liga nach, wie gesagt, das erste Mal nach der Wende dann wieder irgendwo im Fußball, den man so ein bisschen wahrnimmt, vertreten. Und sind dann allerdings sang- und klanglos abgestiegen. Ich hoffe, dass sie die Fehler nicht ein zweites Mal machen, dass man eben das Team tatsächlich auch, wenn man souverän aufsteigt, trotzdem verstärkt. Das ist nun mal ein anderes Pflaster, die zweite Liga. Und deswegen hoffe ich, dass Magdeburg das dieses Mal besser machen wird als vor ein paar Jahren und dann wirklich auch irgendwie auf Dauer auch mal die zweite Liga halten kann, weil das ist einer dieser großen Traditionsclubs neben Dresden, neben Jena, neben Lok Leipzig, die es in der DDR gab. Und da wäre es schon wichtig, dass die mal wieder Gesicht zeigen und oben angreifen. Es sind genug Vereine, die in der Versenkung verschwunden sind aus dem Osten.
Jetzt haben wir heute, gestern sage ich noch, dass es nichts Langweiligeres gibt als die 10.000 Meter im Eisschnelllauf, heute waren 5000 Meter der Männer. Und was der Schwede, hilf mir bitte, Van de Poel, Vorname habe ich vergessen, aber jedenfalls Nils Van de Poel, was der da abgezogen hat die letzten zwei Runden. Ich habe fast Gänsehaut bekommen und es war dann doch geil. Warst du da noch in der Halle? Weil da war ja, glaube ich, zwei Runden vor Schluss war er, glaube ich, noch 1,8 Sekunden hinter dem Holländer, der dann echt geknickt war. Aber das war richtig geil.
Das war Hammer. Das war eines dieser großen Finals, die man sich dann wünscht, wenn man schon sieht, Mensch, wird wahrscheinlich doch nichts mit der Medaille und ein Starter aus der ersten Startgruppe mit olympischem Rekord gewinnt wahrscheinlich Gold. Und dann alle Favoriten gescheitert, mehr oder weniger. Also keiner konnte den Patrick Röster gefährden. Und auch Van der Poel sah ja nicht so aus, als ob er das könnte. Und dann dieses grandiose Finale. Also es gab einige Läufer, die haben ihre ganze Power nach vorn reingetan und haben ja. Vorn Ballyhoo gemacht und sind dann hinten raus eingebrochen und bei ihm war es im Umgedreht, erst vorne raus sehr langsam gestartet und hat dann, wie gesagt, die letzte Runde da oder die letzten zwei Runden da ein gigantisches Tempo, also nochmal den Turbo ausgepackt oder keine Ahnung, den Atomreaktor gezündet, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Auf jeden Fall ist er dann losgeschwebt und hat dann noch sich die Goldmedaille geholt, natürlich dann den olympischen Rekord sich auch geholt und grandioses Finale und umso grandioser, wenn man dann so ein bisschen auch in seine Geschichte eintaucht.
Oh, da bin ich, du musst jetzt, du bist hoffentlich für die Bild-Zeitung eingetaucht, aber ich weiß wenig von seiner Geschichte. Und Anne Friesinger hat auch zu dessen Geschichte, gut, habe ich vielleicht versäumt. Also ich habe viele Geschichten von Anne Friesinger gehört auf Eurosport, aber die zu Van de Poel nicht. Vielleicht in kurzen Stichworten, was muss man wissen über den Jungen?
Ach, der ist, wie gesagt, als Top-Favorit reingegangen. Er ist auch Weltrekordler gewesen, über 10.000 Meter. Den Weltrekord hat er sich letztes Jahr in Heerenveen bei der WM geholt. Da hat er auch die 5.000 Meter gewonnen, also zwei WM-Titel und hat dann praktisch ein paar Stunden danach erfahren, dass der Krebs bei seiner Mutter zurückgekommen ist. Und zwei Wochen später war die Mutter tot.
Scheiße.
Und das hat das hat für ihn im Grunde genommen alles geändert. Also er hat auch gesagt, er hätte lieben gern noch weitere 24 Jahre mit ihr gehabt. Und er war logischerweise zutiefst erschüttert und sagte eben, das ist eben, hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und sie war immer eine, die ihm all das gegeben hat, was er braucht, um praktisch auf sich selbst aufzupassen, aber sie hat ihm nie das gegeben, was er wollte. Also praktisch eine sehr gute Erziehung hat er genossen dadurch und hat dann das Leben auch von der richtigen Seite kennengelernt und das hat ihn natürlich logischerweise total geschmerzt und ich glaube, dass er dann auch diesen Sieg für sie heute eingefahren hat. Also das ist, wie gesagt, alles noch relativ frisch, noch nicht mal ein Jahr her. Und das hat schon mächtig in ihm gearbeitet in dem letzten Jahr. Und das ist, glaube ich, für ihn das Größte, dass er ihr jetzt praktisch im Nachgang noch Gold in den Himmel schicken konnte.
Gut, also nicht gut, traurige Geschichte, aber schön, dass wir das jetzt hier erfahren haben. Du hast gesagt, die Eisschnellläufer sind abgestürzt. Patrick Beckert ist bester Deutscher gewesen. Anne Friesinger hat mir immer erzählt, dass die 10.000 Meter für die bessere Strecke für Beckert sind. Heißt das, dass der dort wirklich Medaillenchancen hat oder ist dort auch ein fünfter Platz dann gut?
Also ich rechne eher mit einem fünften Platz als mit einer Medaille, weil Patrick Beckert ist keiner, der jetzt zu den Favoriten zählt über die 10.000 Meter. Das ist eine Spezialstrecke. Er wird auch besser abschneiden als bei den 5.000 Metern. Aber deswegen muss man trotzdem sagen, bei den 5.000 Metern hätte es ein bisschen mehr sein dürfen. Also da ist er auch viel zu verhalten angegangen, auch wenn er noch ein schweres Rennen hat. Aber andere laufen auch zwei Rennen volle Pulle und holen vielleicht sogar zwei Medaillen. Oder siehe eben Nils van der Poel. Wo der Name übrigens, falls es jemanden irritieren sollte, dass in Schweden den niederländischen Namen hat. Also sein Großvater war Niederländer und daher rührt das.
Das hat uns Anne Friesinger erzählt. Das habe ich auf eurer Sprache gelernt, bei der Anne.
Okay. Und auch, dass seine Mutter, dass seine Großmutter Ungarin war.
Das nicht.
Siehst du mal. Wie gesagt, deswegen glaube ich auch, da sieht man, dass das geht, dass man zwei Rennen gut fahren kann oder sogar sehr gut laufen kann. Und Patrick Beckert ist ja jetzt mit 31 auch noch nicht in dem Alter von den Ikonen des Eisschnelllaufs wie Sven Kramer, der 36 ist, Jorrit Bergsma, der heute gelaufen ist, der ist auch schon älter als Patrick. Also da wäre mit Sicherheit heute ein bisschen mehr drin gewesen. Natürlich keine Medaille, aber ich sage jetzt mal 6, 7, 8 vielleicht. Das wäre schon was anderes vom Resultat her und von der Zeit her gewesen, als das, was er geleistet hat. Und bei Felix Rein muss ich sagen, da ist er schon alleine die Teilnahme super. Der hat vor einem Jahr erst angefangen mit Eisschnelllauf wieder, nachdem er 6 Jahre keinen Eisschnelllauf gemacht hat. Der ist ja eigentlich Inliner, war da auch sehr erfolgreich. Aber wie gesagt, auf dem Eis hat er dann 6 Jahre nicht gestanden, hat vor einem Jahr wieder angefangen und hat sich eben in diesem einen Jahr bis zur Olympia gekämpft. Da ist, glaube ich, tatsächlich schon das Höchste der Gefühle erreicht.
Erzähl mir da vielleicht noch ganz kurz, weil das ist öfter gekommen, Felix Reinen hat den Berlin-Marathon der Inline-Skater gewonnen. Ist das dieselbe Strecke, die auch die Jogger dann laufen? Oder gibt es da eine extra Absperrung? Oder ist dieser Inline-Marathon komplett getrennt vom normalen Berlin-Marathon?
Nee. Der ist getrennt. Also da findet, glaube ich, an einem, ich weiß es gar nicht, irgendeine Veranstaltung findet schon am Sonnabend statt. Und okay. Der Berlin-Marathon ist ja am Sonntag. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Inliner auch am Sonntag früh vor den Marathonläufern starten oder ob die am Sonnabend fahren. Das kannst du, ich glaube, die fahren am Sonnabend schon. Und ich weiß es auch nicht, ob die, also da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus, um zu sagen, da hätte ich mich jetzt vorbereiten müssen.
Nee, das spricht für dich, dass du das sagst. Nee, das spricht für dich.
Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob die 42,105 Kilometer ablaufen, aber die Strecke an sich können die eigentlich nur am Sonntag laufen, weil die nur am Sonntag abgesperrt ist, komplett. Ne? Also insofern, also kann ich jetzt nicht sagen, wie das läuft, aber er hat nämlich die Marathon gewonnen, das ist richtig.
Gibt es denn realistischerweise, und ganz ehrlich, ich habe mich mit Eisschnelllauf überhaupt nicht beschäftigt, ich weiß, dass Claudia Pechstein dabei war, das war ja auch nicht zu übersehen, aber gibt es aus deutscher Sicht realistische Medaillenchancen von irgendjemandem?
Nein.
Nein. Nein, okay. Nein. Das war auch mal da anders, erinnern wir uns.
Das, ja, ich habe mit Claudia da auch gestern drüber gesprochen, ist ihr erstes olympisches Rennen, 17. Februar 1992, die Älteren werden sich erinnern, in Albertville, da war das Podium Gunda Niemann vor Heike Warnecke und Claudia Pechstein. Also das waren die goldene Zeiten und das war nicht das letzte Mal. Also das gab es dann in den folgenden Jahren auch noch mit Anni Friesinger auf dem Podium und Pechstein und Gunda. Also da waren wir die ganzen Jahre schon relativ gut aufgestellt, aber eben irgendwann kam eben der Bruch. Es kamen die Nachwuchsleute nicht mehr hinterher und Anni Friesing war die einzige aus dem Westen praktisch, die in diese Phalanx vorstoßen konnte. Die anderen waren ja noch DDR-Sportlerinnen, die dann praktisch das DDR-Nachwuchssystem durchlaufen hatten. Sowohl Gunda Niemann, die ja schon 1988 in Calgary dabei war, für die DDR damals noch. Dann kam Claudia Pechstein aus dem DDR-System. Heike Warnecke war auch eine DDR-Läuferin. Also wie sie alle hießen, also da waren ja noch ein paar mehr da. Und das ist eben dann irgendwann eingeschlafen. Und Claudia Pechstein ist das letzte Überbleibsel. Und das... ja, dann ist jetzt irgendwann gar nichts mehr gekommen vor ein paar Jahren. Und bei den Männern ist es ebenso. Da ist auch nicht mehr viel da gewesen. Da hat man mal noch mit Frank Dittrich einen Ausdauerläufer über 5.000 und 10.000 Meter. Und das war, glaube ich, das Letzte. Dann gab es mal noch so ein paar herausragende Resultate in Weltcups, wo ein paar Sprinter wie Samuel Schwarz, der inzwischen auch aufgehört hat, oder Nico Ihle mal einen Weltcup gewonnen haben oder sich zumindest sehr gut platziert haben. Aber es gab keine Konstanten mehr. Also das... können wir uns schon seit Jahren abschminken. Und jetzt hofft alles so ein bisschen auf Viktoria Stirnemann, die Tochter von Gunda Niemann. Und aber sie hat sich eben, sie ist jetzt, glaube ich, 19, wenn ich mich nicht irre, und hat sich aber eben nicht für Olympia qualifiziert. Da hat schon alles so ein bisschen gehofft, dass sie zumindest dieses Mal schon reinschnuppern kann, wie Olympia läuft, wie es ist, einfach mal mitfährt zum Lernen. Aber sie hat es eben leider nicht geschafft. Und jetzt muss sie eben diesen Lernprozess mit 23 Jahren machen, 2026 in Mailand und gucken, dass sie da eben sich nicht so viel durcheinander bringen lässt bei ihren ersten Olympischen Spielen und da schon ja ganz gut dabei sein kann, weil mit 23 bist du ja nur auch schon fast dann Mitte 20 und da kommen dann schon wieder aus den Niederlanden die 18-Jährigen hinterher. Also schwierige Zeit gerade für das deutsche Eisschnelllaufen.
Ja, aber Kaiser, du bist on fire. Was du alles weißt, das ist ja Wahnsinn. Übrigens gerade.
Ja, eine meiner Sportarten.
Ja. Ja, gut, aber was ist nicht deine Sportart, außer Fußball? Da ist keine das Ahnung. Stimmt, aber, aber ansonsten ist es schwierig. Ja. Wirst du auch mal zum Eishockey, beziehungsweise wann wirst du zum Eishockey erstmals gehen?
Na, ich habe überlegt, ob ich morgen hingehe, weil morgen die deutsche Nationalmannschaft ein, naja, Testspiel kann man nicht sagen. Die wollen zweimal 20 Minuten gegen die Slowakei spielen. Aber dann auch ein paar Übungsformen mit einstreuen. Also nicht nur 5 gegen 5 oder 6 gegen 6, sondern wenn man jetzt die Torhüter mitzählt, sondern eben dann auch mal 3 gegen 3 spielen. Also das ist jetzt kein richtiges Länderspiel. Und da bin ich noch mal überlegen, ob ich mir das mal angucke. Ansonsten gehe ich zu Michael Urich zum Eisschnelllaufen und gucke mir, was da passiert. Aber ansonsten werde ich definitiv das erste Mal beim Spiel am Donnerstag, glaube ich, gegen Kanada. Da gehe ich auf alle Fälle hin.
Großartig. Jetzt muss Kaiser allerdings zurück zu Dynamo Dresden, denn es wird eine Aufholjagd von epischen Ausmaßen werden in der zweiten Halbzeit. Es steht mittlerweile 4:0 für Hansa Rostock nach 30 Minuten.
Ach du Heiland.
Ja, eigentlich hätten wir heute in der Früh, ich habe mir den Wecker nicht gestellt, weil ich gewusst habe, dass Lukas Zara vom Standard bei der Männerabfahrt ist. Servus Lukas, es ist ganz, ganz spät für dich. Es ist 0:40 Uhr. Danke, dass du trotzdem noch ein paar Minuten Zeit hast. Du hast mir jetzt gerade off-air die Odyssee beschrieben, die du hinter dir hast, vielleicht auch on-air für unsere 12 Hörer.
Servus Jens. Ja, es ist nicht so leicht, von einem Ort zum anderen zu kommen hier. Das ist generell, habe ich mir sagen lassen, ein Problem der Olympischen Spiele. Für mich sind es ja die ersten. Für mich ist das neu. Ist eh auch gut, wenn man mal ohne Vorwissen vielleicht reingeht an die Sache. Es ist sehr schwer. Ich wohne hier bei den Nordischen sozusagen, ja, im Cluster in Changshaku, wo die Nordischen sind, wo die Biathlon-Wettbewerbe sind, Snowboard ist da und so weiter. Und ja, die Skifahrer, die sind eigentlich so, ja, circa 60 Kilometer entfernt. Das ist ja ganz okay. Es gibt einen Hochgeschwindigkeitszug, der 350 km/h fährt. Dir, du bist gut in Mathe, dir muss ich nicht sagen, dass das eigentlich relativ schnell vorbei wäre.
Dann, aber bis er mal auf 350 km/h ist, Lukas, das dauert. Da sind 60 Kilometer schon vorbei.
Ach so, deswegen, ja. Na, jedenfalls, es ist ein Wahnsinn, ja. Du musst einen Shuttle nehmen, dann musst du dort umsteigen, dann hast du dort irrsinnige Wartezeit. Also, wir waren dort und wenn wir mit dem Zug gefahren werden, du musst zurück nach Peking und dann wieder nach Changshaku, obwohl Yangqing am Weg liegt. Also, es ist, ja, ich will mich nicht zu sehr ärgern, aber dann würde das insgesamt 5 Stunden dauern, tatsächlich, um dort wieder zurückzukommen. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Das Rennen ist dort abgesagt worden. Das mache ich nie wieder. Ich bleibe einfach da bei den Biathleten, bei den Skispringerinnen, bei den Snowboardern und habe dann Spaß und das war's. Und die Skifahrer, die sollen da drüben fahren, ja.
Ja, Männerabfahrt abgesagt. Ich habe das Training ein bisschen gesehen. Matthias Mayer ist halt bei einem Sprung, hat den der Wind da wuschen. Da gab es sicherlich Pressekonferenzen oder auch nicht danach. Hast du irgendwelche Stimmen gehört von den Österreichern? Weil es war nicht jeder damit einverstanden, dass das Training dann abgeblasen wurde.
Ja, genau. Also da gab es die Aufregung. Ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen, weil ich eben weg bin von den Alpinen. Habe dann auch den Kollegen gesagt, sie sollen sich darum kümmern. Von Wien aus, sie bekommen mehr mit, glaube ich, als ich. Aber diese Aufregung, die gab es natürlich, weil, ich war ja dort jetzt heute und das ist der Zielbereich, ja, der ist wirklich windgeschützt, kann man sagen. Und trotzdem waren dort einige Böen immer wieder, die aufgekommen sind. Und das ist, und die fahren ja dann die Abfahrtsstrecke wirklich auf so einem Kamm entlang. Ja? Also das ist dann schon durchaus gefährlich, auch wenn da wirklich immer wieder Böen reinkommen. Und es gab dann eben die Beschwerden, dass nur 3 Läufer noch eine dritte Fahrt bekommen haben und danach eben nicht mehr, danach nur noch eine Besichtigung möglich war mit dem Rest, ja, die haben das nach 3 Läufern abgebrochen und dann gab es noch einen Vorschlag, hey, wir ziehen uns dicke Skianzüge an, dann sind wir ja nicht so schnell unterwegs, dürfen wir dann runterfahren, das war einer dieser möglichen Lösungsvorschläge, das wurde auch nicht stattgegeben und dann gab es eben jetzt 3 Läufer, die eine Fahrt mehr haben und ich glaube, der Kilder ist darunter, ja. Ich weiß aber nicht, wer die anderen 2 sind.
Ja, der Mayer war die Nummer 1 und der Inhofer war, glaube ich, 2, wenn ich es richtig Zettel habe.
Genau. Ja.
Ja, aber okay, gut. Genau. Ja, das ist ja umso besser, dass du dann doch zurückgekehrt bist und ich glaube, meine dringendste Frage zum Skispringen mit dem neuen Olympiasieger Ryoyo Kobayashi, mit dem zweiten Manuel Fettner, was alle gefreut hat, auch der Werner Schuster auf Eurosport hat sich kaum einkriegen können vor lauter Freude. Aber meine entscheidende Frage ist, wenn man die Skispringer von hinten sieht im Fernsehen, dann ist auf der Seite der Schanze so etwas, das wie Schnee aussieht, wie echter Schnee. Kann das sein?
Nein, Jens, das stimmt nicht. Also das ist kein echter Schnee, natürlich nicht. Die haben dort nur ein bisschen von der Seite auch beschneit, damit das weiß ausschaut. Ja, okay, das ist die Geschichte, ja. Das ist sofort ein paar Meter dahinter ist das braun und es ist nur braun, es ist trist, ja. Es hat ja vor ein paar Tagen hat es hier geschneit, da war ich noch nicht da. Das geht sofort wieder weg, obwohl es so kalt ist. Es ist wirklich bitterkalt in der Nacht, minus 25 Grad. Aber durch den Wind kommt das sofort wieder weg. Ja? Und das, dadurch, dass auch die Sonne scheint, habe ich mir erklären lassen, irgendwie verdunstet das auch. Ich habe das jetzt nicht nachvollzogen, aber das ist sofort wieder weg gewesen. Das ist tatsächlich nur Kunstschnee und sie beschneien auch ein bisschen was anderes, damit es ein bisschen schöner ausschaut, aber das ist leider kein Naturschnee. Ja.
Ich habe mich schon gewundert, weil das hat ja fast nach Tiefschnee ausgeschaut, da so neben. Und eine oder zwei Spuren, die durchgegangen sind. Naja, dieses Springen jetzt, Es ist natürlich extrem eng auf der Normalschanze. Im Weltcup wird mir jetzt gar keine Schanze einfallen, wo überhaupt noch so kurze Weiten gesprungen werden. Trotzdem spannend. Ich fand es auch spannend, dass eigentlich gar keine richtig guten Noten vergeben wurden. Ich habe kaum einen 19er gesehen. Was hast du mitgenommen von diesem Springen mit dem, abgesehen vom Sieger, doch überraschenden Ergebnis?
Ja, das ist eben, weil es auf der Normalschanze war, eben auch so ganz, ganz minimale Änderungen schon in den Bedingungen eben dann große Auswirkungen haben. Das haben wir dann gesehen im ersten Durchgang. Da war eben zum Beispiel ein Manuel Fettner schon unten, der war dann Vierter nach seinem Sprung und dann, dann hat schon, ob der vorne mithalten kann, aber dann ist keiner mehr gekommen eigentlich, bis auf den Kobayashi. Das ist halt auch, das kann man auch mitnehmen. Das sind schwierige Bedingungen. Es gibt leichten Rückenwind. Im Gegensatz zu so gut wie allen Trainings davor, da gab es immer Aufwind und teilweise zu viel Aufwind. Deswegen waren die Trainings teilweise auch ein bisschen zart, weil man da immer wieder warten hat müssen. Aber da gab es eben jetzt zum ersten Mal Rückenwind. Und das hat ein paar Leute, die gut mit dieser Schanze zurechtgekommen sind, wie zum Beispiel ein Granerüd, ein Lindwig war da auch dabei im Training schon mal richtig stark, denen hat das nicht so getaugt. Den Manuel Fettner, der ist ein bisschen besser damit umgegangen, der hatte auch ein bisschen mehr Glück noch von den Bedingungen und dann kommt der Kobayashi daher und setzt sich 6 Punkte ab im ersten Durchgang vor dem Rest der Welt und das hat er dann ins Ziel gebracht. Der hat dann nur 99,5 Meter im zweiten Durchgang, aber das hat schon gereicht und hat das dann doch noch recht souverän gewonnen.
Bist du noch da?
Ist jetzt abgebrochen.
Nein, jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Das nehmen wir live mit rein, weil China schläft nie. ein Wort vielleicht, weil wir doch von unseren 12 Hörern 2,5 vielleicht auch aus Deutschland kommen. Ich habe gedacht, dass da vielleicht bei irgendjemand der Groschen fallen wird, aber der Geiger-Karl, der kommt da mit dieser Schanze überhaupt nicht zurecht. Und der Eisenbichler auch nicht. Der Beste war, glaube ich, noch der Schmidt. Also ich war dann schon ein bisschen enttäuscht von den deutschen Springern. Hast du da Reaktionen mitbekommen oder hast du dich auf den Silbermedaillengewinner, weil du natürlich für eine österreichische Zeitung unterwegs bist, konzentrieren müssen?
Natürlich habe ich mich auf den Manuel Fettner konzentriert, aber das Einzige, was ich aus dem deutschen Team mitbekommen habe, ist, dass sie selber gar nicht so genau wissen, warum, woran es liegt jetzt. Ein bisschen Ratlosigkeit, glaube ich, ist da und dann schon irgendwie, vielleicht ja dann noch jetzt im Mixed, das zum ersten Mal olympisch ist, das gibt es dann gleich morgen. Bei den Frauen hat's ja besser geklappt, da gab es ja eine Medaille, vielleicht geht es dann dort und dann der Wechsel auf die große Schanze, da sind doch wieder mehr die Fliegerfähigkeiten gefragt, man ist doch ein bisschen länger unterwegs in der Luft. Vielleicht klappt es dann dort besser, aber so richtig ganz, ganz die argen tiefen Insights kann ich da ins deutsche Team jetzt nicht geben.
Man weiß es nicht. Was ich noch gesehen habe heute, und dann lasse ich dich auch schon endlich einnicken, aber was ich gesehen habe, ist, dass Theresa Stadlober ihrem Servicemann, glaube ich, eine Glatze rasiert hat. Warst du mit Frau Stadlober in Kontakt gestern? Weil ich weiß nicht, wie viele österreichische Journalisten überhaupt am Start sind in Peking.
Ja,
bitte.
Ja, ich war hautnah dabei, kann man sagen. Das war der erste olympische Wettbewerb, den ich in meinem Leben live gesehen habe. Und ja, dann gab es gleich diese coole Rennen.
Du kannst schon wieder heimfahren. Besser wird's nicht. Fahr wieder heim.
Ja, also na, und es war auch wirklich diese Pressetribüne, ja, da wo wir dann sitzen haben dürfen, war tatsächlich auch da im Zielbereich und dann sprintet sie da mit dieser Russin und dann fährt sie über die Linie und bricht in Tränen aus und ich bin da direkt davor gestanden und habe mich selber kurz fragen müssen, ist das jetzt wirklich passiert da, dass es solche Zufälle sich ergeben. Das Rennen war irrsinnig cool. Die hat überhaupt nicht damit gerechnet, weil sie ja so spät angekommen ist. Ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast. Die ist ja später erst angereist, weil sie noch CT-Werte hatte, die kritisch sind, wo man sich aus medizinischer Sicht eben nicht sicher war, die guten Gewissens nach China reisen lassen zu können. Dann hat sie sich sogar am Vormittag noch müde gefühlt, weil sie irgendwie den Jetlag noch gar nicht überstanden hat und ist damit ohne wirkliche Erwartungen reingegangen und dann hat sie hat sie ein tolles, wirklich tolles Rennen bestritten und es war einfach richtig cool, dann wie sie dann aufgetaucht ist in dieser Zielkurve. Das werde ich lang nicht vergessen. Das war cool und eine schöne Geschichte, weil man eben auch die Geschichte kennt von vor 4 Jahren, wo sie sich verlaufen hat auf Medaillenkurs. Jetzt hat sie die Medaille, deswegen ist die umso schöner für sie gewesen.
Ja, und du warst ja da im Vorteil im Stadion, weil wir TV-Zuschauer, wir haben die Johaug gesehen, die ins Ziel kommt. Und natürlich muss man das covern, wenn die Olympiasiegerin ins Ziel kommt, aber in dem Moment, wo eben die Russin und die Stadlober weggekommen sind von den beiden anderen, das hat man eben nicht gesehen. Und man hat dann nur gesehen, okay, was ja auch schön war, eine wird Zweite, eine wird Dritte werden und das Loch ist zu groß, zu 4 nach 5. Aber hat mich auch gefreut, weil ich bin ja deutlich älter als du, ich kenne noch den nicht kennen, aber ich weiß, wer ist, dein Vater, Stadlober, der ja damals bei diesem österreichischen Langlaufwunder das mit vorsichtig formuliert, mit sehr vielen Zweifeln zu betrachten ist, auch dabei war. Aber mich hat es trotzdem gefreut. Lukas, ganz, ganz großartig. Kaiser hat uns aus Peking erzählt, das ist jetzt wirklich die Abschlussfrage, dass dort im Pressezentrum, hat man mal ein Video geschickt, das Essen wird per Roboter gebracht. Wie ist es in eurer Blase?
Vom Essen kann ich dir nichts erzählen. Ich frühstücke hier und dann war es das irgendwie. Es gibt hier Instant Noodles, die kannst du dir jederzeit holen und die kann ich mittlerweile nicht mehr sehen. Ja, mir wird leider schon ein bisschen schlecht davon. Aber ich habe es mir ein bisschen besser erwartet. Der Kollege hat heute ein bisschen mehr zugeschlagen am Buffet und hat gesagt, er kann es nicht empfehlen. Da müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Und wenn nicht, dann kommen wir halt mit ein paar Kilos weniger nach Hause. Ist ja auch vielleicht nicht zu schlimm.
Ja, bist du so ein schlanker Bursch. Also der Standard soll dich einfach mal zu den French Open schicken, da ist es auch nicht besser mit der Verpflegung. So, Lukas. Okay. Ja, sehr schön. Der Dank an dieser Stelle natürlich an Sebastian und an Lukas und an Saskia. Morgen werden wir wahrscheinlich Marc Heinrich von der FAZ haben, der uns live aus Peking berichtet, dass die alle hier am Start sind. Großartig, großartig. Morgen dann schauen wir mal, wie das ist mit dem Wind. Es ist ja geplant, den Frauenriesentorlauf durchzuführen und in der Pause zwischen den beiden Durchgängen die Männerabfahrt beim Biathlon. Gibt's wieder was? Kaiser ist wieder beim Eisschnelllauf. Jetzt sind wir doch wieder reingezogen in diesen furchtbaren Olympiasog, aber haben wir sonst nichts zu tun. Bis morgen.
Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Show. Fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de.